Täterjagd in der Nachbarschaft. Der True Crime Podcast über wahre Verbrechen aus den europäischen Nachbarländern Deutschlands. Ein ganz liebes Salü an alle True Crime Fans da draußen. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Obwohl ja noch einiges an meinem Podcast nicht so ganz rund läuft und es sicher den ein oder anderen konstruktiven Kritikpunkt gibt, bin ich froh, dass du trotzdem dabei bist. Ein Podcast lebt ja nicht nur von der Person vor dem Mikrofon, sondern vor allem auch an all den lieben Menschen da draußen, die das gleiche, vielleicht etwas verrückte Hobby haben wie ich. Daher schreibt mir ruhig, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich bin auf Instagram und auch auf Facebook sehr gut auf Direktnachrichten zu erreichen und freue mich, wenn du mal hier und da einen Verbesserungsvorschlag oder einen Kritikpunkt hast oder einfach natürlich auch ein bisschen Lob für mich. Es gab schon den ein oder anderen Hinweis, dafür schon einmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Ich möchte mich ja verbessern. Ich weiß natürlich, dass noch nicht alles rund läuft und ich persönlich bin jetzt auch nicht so der Technikfreak und ich bin schon unheimlich froh, dass ich nach meinem zweiten hochgeladenen Fall bzw. meinen Hinweis an die Opfer immerhin schon mal den Ton im Griff habe. Ich weiß, dass ich hier und da noch einiges verändern könnte. Es ist halt schwierig, ich lese halt meine Skripte ab. Das liegt einfach auch daran, weil ich die Fälle in ganz anderen Sprachen recherchiere, sie dann umschreibe auf Deutsch und da ich ja nicht in den Fällen drin bin, wird dann von mir mein eigenes Skript abgelesen. Das kann natürlich dafür sorgen, das habe ich auch schon 3-4 Hinweise jetzt beim letzten Mal bekommen, dass dadurch vielleicht meine Stimme an der einen oder anderen Stelle etwas zu monoton rüberkommt. Ich verspreche Besserung und arbeite daran, auf jeden Fall. Das geht natürlich nicht immer, weil, wie ich auch schon mal ganz am Anfang in meinem Trailer erwähnt habe, ich habe nun mal keine journalistische Ausbildung, ich bin keine Journalistin, ich habe auch keine juristische Ausbildung und ich habe auch keine psychologische Ausbildung. Diese beiden Punkte sind wichtig, weil ich da auch nochmal mitteilen möchte, ich erlaube mir kein persönliches, laienhaftes Urteil über die Fälle. Dafür hat dann das Gesetz gesorgt, beziehungsweise die Urteile und die Täter wurden dementsprechend eben bestraft. Da muss ich jetzt nicht noch mit meiner laienhaften Meinung in die Öffentlichkeit gehen. Ich bin auch kein Psychologe, habe keine psychologische Ausbildung und mir ist es wichtig, diese Fälle so sachlich und neutral wie möglich darzustellen. Bedeutet, ich möchte mir keine Emotionen dazu erlauben. Das heißt nicht, dass die Fälle mich nicht sogar persönlich betroffen machen. Ganz im Gegenteil. Selbstverständlich tun sie das. Aber es ist mir nicht so wichtig, dass meine Emotionen, meine Gedanken oder auch meine Meinungen zu den Fällen hier im Podcast Vorrang haben, sondern einfach die Fälle selbst. Und ihr könnt euch dann euer Urteil selbst bilden und dürft mir das natürlich auch sehr, sehr gerne schreiben, mitteilen oder auch in den Bewertungen bei Apple Podcast. Dafür nochmal, bitte unterstützt mich mit euren Bewertungen, da wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Ihr dürft auch gerne mit Kritik kommen, wie gesagt, mit Verbesserungswünschen, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eure Meinungen auf Facebook, arbeitet einfach mit mir zusammen, weil wie gesagt, so ein Podcast, der existiert eben nicht nur von mir, die hier ganz allein, naja, nicht ganz allein, meine Hündin Scarlett ist ja da, aber die halt alleine in dieses Mikrofon hineinredet und kein Feedback bekommt. Es ist eine ganz andere Sache, wenn man zum Beispiel ein Referat oder ein Seminar vor Menschen hält, die einem sofort ein Feedback wiedergeben. Das ist ein Geben und Nehmen. Das ist bei einem Podcast leider nicht möglich. Ich entschuldige mich dafür, gelobe Besserung und hoffe, dass ihr da ein bisschen nachsichtig mit mir seid, weil ich bin jetzt auch kein Profi im Podcast. Und von daher, bitte seid ein bisschen nachsichtig und nicht ganz so streng mit mir. Ich gelobe Besserung, soweit es natürlich auch meinem Stil entspricht. Natürlich bin ich bereit, wenn ich merke, hey, dieser Kritikpunkt, der ist wirklich berechtigt, dann passe ich den auch sehr, sehr gerne an. Da arbeite ich daran. Ich werde mir aber Mühe geben, nicht ganz so monoton zu klingen, aber seht es mir nach, dass ich meine Emotionen zurücknehme, weil wie gesagt, die Sachlichkeit des Falles ist mir extrem wichtig. Ja, das war mir jetzt einfach mal wichtig, mal euch mitzuteilen, damit ihr auch wisst, dass ich natürlich keine monotone Sprache habe. Ich kann natürlich auch frei sprechen. Trotzdem nochmal Dankeschön, auch für die konstruktive Kritik. Aber jetzt möchte ich doch gerne mit dem 7. Fall dieses Podcastes loslegen. Der heutige 7. Fall wird wegen Ostern nicht von Mord und Totschlag handeln, einfach weil ich das für Ostern nicht passend finde. Ich hatte generell ja ein Osterspecial angekündigt. Jetzt hat mir der liebe Präsident Macron einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir seit gestern im dritten Lockdown sind und dementsprechend eine Ausgangssperre haben, musste ich gestern noch einige Dinge dringend erledigen und habe diesen Tag nun leider verloren für mein schönes Osterspecial. Aber morgen ist auch noch ein Feiertag und dann wird es statt 3 Fällen 2 Fälle geben, sprich einer für den Ostersonntag, der heutige, und ich werde auch für morgen nochmal einen hochladen. Außerdem möchte ich euch darauf hinweisen, dass es noch auf Instagram eine kleine Überraschung gibt für alle Instagram-Follower. Deshalb folgt mir doch auf meiner Instagram-Seite. Wie bereits erwähnt, der heutige 7. Fall handelt nicht von Mord und Totschlag. Es geht aber trotzdem um Verbrechen. Deshalb aber jetzt hier mal eine etwas andere Triggerwarnung. Solltest du kein Interesse daran haben, dass es heute nicht darum geht, dass Menschen physische Gewalt angetan wird, dann solltest du dieses Wochenende nicht reinhören, sondern erst wieder nächstes Wochenende. Und für alle anderen, wie immer, steige ich jetzt in den Fall ein. Dieser 7. heutige Fall führt uns wieder nach Frankreich, und zwar in das Jahr 1976 und handelt von einem Banküberfall in Nizza, den man damals als den Überfall des Jahrhunderts bezeichnete. Es wurden damals mehr als 46 Millionen Francs erbeutet, sowohl in Bargeld als auch in unzähligen Schmuckstücken und Wertpapieren. Umgerechnet auf den heutigen Euro sind das etwa 27 Millionen Euro. Beginnen möchte ich jetzt erst einmal mit dem mutmaßlichen Kopf der Kanalräuberbande. Der mutmaßliche Kopf dieser Bande, die übrigens aus mehr als einem Dutzend Kriminellen bestand, ist Albert Romain Sbajari. Er wurde 1932 in Laurent-Montelin, das ist in den Hautes-Alpes in Frankreich, geboren und er entstammt einer französisch-italienischen Familie. Als er 3 Jahre alt war, starb sein Vater, das war dann 1935. Seine Mutter baute dann ihr Leben in Yeur, das ist in der Region Var, wieder auf. Sie hat dort einen Dessous-Laden betrieben. Mit 16 Jahren lief Albert von zu Hause weg, um den berühmten sizilianischen Banditen Salvatore Giuliano zu treffen. Während dieser Reise machte er einige Begegnungen mit doch sehr farbenfrohen Charakteren, was dann auch seine Bewunderung für Marginalität weiter steigerte. Sprich die Existenz in den Randbereichen von gewissen sozialen Gruppen, Schichten oder Klassen, in diesem Fall eben in den Bereich der Kriminalität. 1950, im Alter von 17 Jahren, trat Albert Sbajari den Fallschirmjägern bei und er kämpfte als Soldat im Indochina-Krieg. Er gehörte zu dem 3. Kolonialbataillon der Fallschirmjäger. Er wurde 2-mal in dem Krieg verletzt und 1-mal wurde er sogar dekoriert, also er bekam eine Auszeichnung. Er war bis 1953 in Französisch-Indochina und dort begann er auch seine Karriere als Räuber, und zwar am 31. Januar 1953. Damals hat er zusammen mit einem Komplizen die Kasse der Milk Bar gestohlen. Die Milk Bar, das war ein Bordell in Hanoi, und dessen Besitzer hatten sich immer sehr abwertend und schlecht über die Fallschirmjäger und besonders über die 3. Kolonialbataillon geäußert. Also hatten er und ein Komplize oder nennen wir ihn auch einen Kameraden beschlossen, die Kasse dort zu entwenden. Er wurde aber erkannt und wurde verhaftet. Am 17. August 1954 wurde er dann zu 5 Jahren Zwangsarbeit verurteilt und erhielt zeitgleich noch 20 Jahre Aufenthaltsverbot in Indochina. Im November desselben Jahres verließ er jedoch Indochina zurück nach Frankreich, wo er dann seine Strafe in Marseille im berüchtigten Gefängnis in Beaumont antreten musste. Während seines Gefängnisaufenthaltes belegte er dort Kurse in Kesselherstellung und in Schweißen. Nach etwa 2/3 der abgesessenen Strafe 1957 wurde er freigelassen und ließ sich dann auch in Yerres nieder. Dort traf er auf seine erste Frau, Odie. Sie war Krankenschwester und die beiden heirateten standesamtlich am 27. Januar 1959. Albert findet eine Stelle bei der Firma Fichet-Bauchet. Diese Firma ist Hersteller von Safes. Die Hauptzentrale befand sich in Dakar im Senegal. Und dort hat sich dann auch Albert mit seiner Frau niedergelassen. Er hatte immer gesagt, dort würden Metallmöbel hergestellt werden, was nichts anderes als Safes waren, und manchmal musste man die Safes der Kunden öffnen, die Schlüssel, die zu den Safes gehörten, verloren hatten. Dazu musste Albert entweder die Safes aufbohren oder eben einen Brenner verwenden. In Dakar blieb Albert bis zum März 1960, also etwa knapp ein Jahr. Dann kehrte er mit seiner Frau Odie zurück nach Frankreich. Ein Jahr später, 1961, wird Albert, und das ist nur laut seinen Aussagen, darüber konnte nichts recherchiert werden, beschuldigt, er hätte auf General de Gaulle geschossen. Aber im letzten Moment, kurz vor einer Verhaftung, hätte es einen Widerruf gegeben und man hätte ihn nicht mehr beschuldigt. Später beschrieb Albert diesen fehlgeschlagenen Versuch auf General de Gaulle als die größte Enttäuschung seines Lebens. Sein neuer Kampf wird zur Secret Army Organizations, OAS, abgekürzt. Am 27. Februar 1962 wurde er in Villefranche-sur-Mer, das ist in der Region Alpes-Maritimes, in einer geheimen Unterkunft verhaftet. Dort hatte er mit Druckmaschinen Flugblätter für diese Secret Army Organizations, OAS, gedruckt. Er befand sich quasi im Untergrund, weil er gegen General de Gaulle war und weil er auch gegen die Regierung kämpfen wollte. Seine Komplizen damals, die auch mit verhaftet wurden, bekamen Bewährungsstrafen. Albert Sbaggiari wurde jedoch zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er eben auch Waffen und Munition in seinem Haus versteckt hatte, die im Zuge einer Durchsuchung gefunden wurden. Und natürlich wurde er wieder im Gefängnis Beaumont inhaftiert. Dort wurde er bereits nach 3 Jahren, also im Jahre 1964, wieder entlassen und ließ sich dann in Beausdon-les-Alpes im Hinterland von Nizza nieder. Und er begann dann, sich in nationalsozialistischen Rängen zu militieren. Das heißt, er hatte sich dann diesen Gruppierungen der Nationalsozialisten angeschlossen. 1968 eröffnete er in Nizza im Stadtteil Ferbé einen Fotoladen. Albert Sbaggiari führte dann ein ruhiges Leben und er arbeitete in seinem Fotostudio in Cap Vert Nummer 56 in Boulevard Rang Cassin. Das ist die Ex-Rue de Marseille in Nizza und dieser Laden, der existiert heute noch. Er war der Fotograf für das Rathaus von Nizza und Albert selbst lebte in einem abgelegenen Schafstall in den Hügeln von Nizza in der Nähe des Dorfes Beausdon-les-Alpes. Das ist an den Hängen des Berges Chéron. Der Schafstall heißt zu Ehren des Liedes der Fremdenlegion Les Anges Sauvages, die Wildgänse. Und Les Anges Sauvages besteht aus 2 S nebeneinander. Und dieses Doppel-S hat er bewusst so angesetzt wie das Zeichen der SS, was daran erinnern sollte. Aber dieses eintönige Leben mit dem Wohnen, beziehungsweise man kann ja eher sagen Hausen im Schafstall und auf der anderen Seite nur dieses Fotografieren, relativ schnell überdrüssig und müde. Und aus diesem Grund konzipierte und leitete er dann eine Operation, die später als der Überfall des Jahrhunderts von Nizza bezeichnet wird. Es entwickelt sich die Idee, die Bank Société Générale de Nice anzugreifen. Sprich, die Bank von Nizza anzugreifen. Auf die Idee kam er durch einige Thriller, die er damals wirklich verschlang. Und insbesondere den Thriller von Robert Pollock, Tous à l'évier, auf Deutsch, alles im Abwasserkanal. Und dieser Thriller beschrieb den Raub einer Bank, in die die Kriminellen durch die Kanalisation eingebrochen sind. Dadurch, dass Albert Sbaggiari der Fotograf des Rathauses von Nizza war, hatte er natürlich auch sehr gute Beziehungen zum Stadtrat. Und ein Freund des Stadtrats sowie auch ein Angestellter der Bank Société Générale sagten Albert, dass der Gewölbebereich unter der Bank an der Allee Jean Médicin kein Alarmsystem habe und dass die 1,80 Meter dicken Betonwände schon einen ausreichenden Schutz bieten würden. Durch diese Aussagen beginnt Albert Sbaggiari dann von einem Einbruch der Bank zu träumen, für den er die Kanalisation der Stadt nutzen würde. 2 Jahre vor dem Bruch, also 1974, mietet er einen Safe in der Société de Générale. Und in diesen Safe stellt er einen Wecker, den er nachts klingeln lässt, um die Machbarkeit seines Projekts beurteilen zu können. Ziel dieses Manövers mit dem Wecker ist es, sicherzustellen, dass sich im Tresorraum keine seismischen oder akustischen Erkennungssysteme befinden. Gleichzeitig beginnt er eine sorgfältige Erkundung der Kanalisation, indem er den Eingang stromaufwärts des überdachten Teils des Flusses Peillon nimmt, der unter dem Palais der Exposition de Nice beginnt und der nach 2 Kilometern in die Kanalisation der Stadt mündet. Nach mehreren Nächten dieser Besichtigung der Kanalisation ist er überzeugt davon, dass es möglich war, einen Zugangstunnel aus dem Abwasserkanal genau unter die Eingangsplatte in der Mitte der Rue Gustave Deloire an der Ecke zur Rue Hôtel de Poste zu graben, bis ins Innere des Gewölberaums. Jetzt beschließt Albert, ein Team zu bilden, das den Überfall mitmacht. Er nahm Kontakt mit 2 Schlägern auf, Alain Bournon und François Pellegrin. Die bat er, ein Team in der Umgebung von Marseille zu rekrutieren, das damals von Tani Zampa dominiert wurde. Das war einer der sogenannten Paten. Die Arbeit, die sich als wirklich wichtig herausstellte, begann. Und der erste Tunnelgrabmeißel wird am 7. Mai 1977 begonnen. Fast 3 Monate lang wird dafür eine 50 Kilo Ausrüstung benötigt, die aus Bohrern, Meißel und allem anderen Werkzeug besteht. Und diese Ausrüstung leihen sich etwa 15 Männer gegenseitig aus, wahrscheinlich auch Erdbewegungsfachleute. Und die sind dann nachts in den Abwässerkanälen vom stromaufwärts gelegenen Eingang zum überdachten Teil des Paillon-Flusses. Durch die 3 transportierenden Kilometer gewundenen Wege in den Kanälgehäusen. Sie graben in den Boden aus Erde, Putting und Stein ein 8 Meter langer Tunnel und dieser führt direkt in das Gewölbe unterhalb der Bank. Und schließlich müssen sie die 1,80 Meter dicke Wand des Gewölberaumes durchbohren. Die Arbeit wird vollständig von Hand ausgeführt, um diskret bleiben zu können und nicht aufzufallen, was sehr, sehr schwierig ist. Die Arbeiter verbringen manchmal mehrere Nächte damit, denselben Stein zu bearbeiten. Der Tunnel ist gestützt, beleuchtet, belüftet und sogar mit Teppich ausgelegt, mit Strom versorgt, mit großen Fackeln versehen, mit Acetylflaschen, Brechstangen und Wagenheber. Es ist wirklich an alles gedacht worden und wurde in dem Tunnel gebunkert. Albert setzt das Wochenende vom 17. auf den 18. Juli 1976 an für den Bruch. Und dann eine Woche vor dem Bruch, am Freitag, dem 9. Juli 1976, besucht der damalige Präsident der Republik, Valéry Giscard d'Estaing, Nizza. Da Albert nicht auffallen möchte durch nächtliche Arbeiten und Lärm, stellt er die Arbeiten ein. Denn das Risiko, durch die Polizeigeräte und die Sicherheitsdienste des Präsidenten, die vielleicht durch den Lärm auf die Idee kommen könnten, die Abwasserkanäle zu inspizieren, war einfach zu groß. Dennoch wollte Albert das Datum für das Wochenende vom 17. auf den 18. Juli nicht verschieben und somit blieb dies als Datum für den Bruch bestehen. Trotz dieser Unterbrechungen fällt am Freitag, den 16. Juli um 21.30 Uhr das letzte Stückchen Wand, das den gebauten Tunnel vom Tresorwand trennt. Das Team von 13 Männern, die das ganze Wochenende im Tresor regelrecht lagerten, öffneten in 2 Tagen und 3 Nächten 371 Safes von insgesamt 4000. Es war weniger als erwartet, da sie dem Bohrmaterial, den Brennern oder eben auch den Brechstangen standhielten. Sie nahmen Goldbarren, Wertpapiere, Währungen, die in der Reserve der Bank waren, Registerkassen, Geldautomaten, alles mit. Die Beute hatte einen Wert von etwa 45 Millionen Francs. Spaggiari erlaubt sich sogar den Luxus, seine Komplizen am Samstagabend völlig alleine arbeiten zu lassen, um mit einem Freund in einem Restaurant in der Stadt zu Abend zu essen. Wenig später kehrt er in den Tresorraum zurück. Nach einigen Berichten brachte Spacciari dann seinen Männern Wein und Pastete mit, um den Sieg zu feiern. Sie fanden in dem Tresorraum, in den Safes, auch Nacktfotos einiger lokaler Prominente, die sie dann an den Wänden des Safes angebracht hatten, damit man sie sehen konnte. An diesem Wochenende war Frankreich eigentlich von einer Hitzewelle betroffen. Nur in Nizza, da regnete es das ganze Wochenende. Durch diesen Regen ist der Wasserstand in den Abwasserkanälen sehr stark angestiegen, was wahrscheinlich der Bande den Rückzug blockierte. Da Albert kein unnötiges Risiko eingehen wollte, beginnt er am Sonntag, den 18. Juli gegen 2 Uhr morgens mit der Evakuierung des Tresorraums. Er gibt später zu, dass er gerne noch 3 Stunden gehabt hätte und dass dieser frühe Rückzug ihm einen Vorgeschmack auf unvollendete Geschäfte gegeben hätten. Das komplette Team achtet vor dem Rückzug darauf, dass alle Abdrücke abgewischt werden. Sie hinterlassen nur einen kleinen, mageren Hinweis, der der Polizei nicht hilft und der von Spacciari an die Wand des Safes geschrieben wurde. Er hinterließ eine schriftliche Nachricht, die hieß: keine Waffen, keine Gewalt und kein Hass. Jedes Mitglied der Bande schreibt verschiedene Buchstaben von diesem Satz an die Wand, nur um zu verhindern, dass es eine mögliche graphologische Identifizierung einer Person geben könnte. Aus dieser ungewöhnlichen Botschaft schließt die Polizei, dass dies nicht die übliche Praxis von Schlägern im traditionellen Milieu ist und fängt an, in ganz andere Richtungen zu ermitteln. Viele Fahrten und fast 3 Stunden Arbeit in den Abwasserkanälen sind erforderlich, um die gesamte Beute noch vor Sonnenaufgang am Montag an die Oberfläche zu bringen. Durch den vielen Regen steht den Komplizen in den Abwasserkanälen das Wasser bis zum Hals und sie kommen nur sehr langsam voran. Es wird dann ein Land Rover am Ufer des überdachten Teils des Flusses Paillon platziert, der dann an diesem Ein- und Ausgangsweg zur Kanalisation gestellt wird. Und dieser wird mit 45 Millionen Francs der Beute beladen, die dann tagsüber von den Komplizen in einer Villa im Hinterland von Nizza geteilt werden. Am Abend des Überfalls flüchtet Albert zu seiner Partnerin Emilia de Sacco, die ihm Unterkunft anbietet. Nach diesem Überfall gab es mehrere Quellen, die behaupteten, Albert Spacciari wäre niemals der Kopf des Überfalls von Nizza gewesen. Zunächst kam die Polizei wegen fehlender Hinweise in den Ermittlungen zum Stillstand. Die Botschaft, die Spacciari mit seinen Komplizen an der Wand hinterlassen hatte, konnte ihnen nicht helfen. Spacciari floh einige Tage nach dem Bruch in die USA. Er war jemand, der auch Anerkennung brauchte, und so wurde er auch unvorsichtig. In Washington bot er seine Dienste der CIA an. Er gab sich den Spitznamen Bird und sagte, er sei der Vordenker des Überfalls des Jahrhunderts in Nizza gewesen. Die CIA alarmierte die französische Polizei per Fernschreiben. Die Polizei überprüft den Überfall mit Informationen eines Informanten, der einige Wochen vor dem Bruch sogar angekündigt hatte, dass sich ein Team auf einen Schlag in der Region vorbereite. Nach diesen Informationen nahm man tatsächlich mehrere Personen fest, die vor dem Eingang einer Villa in Castagnier warteten. Aber es konnte niemand festgehalten werden, weil es Mangel an Beweisen gab. Spacciari, der nicht wusste, dass die CIA die französische Polizei informiert hatte, befindet sich derweil als Fotograf der Stadt Nizza auf einer Reise nach Japan, die von Jacques Medizin, dem damaligen Bürgermeister von Nizza, organisiert wurde. Als Albert bei seiner Rückkehr aus Japan am 27. Oktober 1976 am Flughafen von Nizza ankam, wurde er verhaftet und ins örtliche Gefängnis eingesperrt. Die Polizei durchsuchte den Schafstall und fand dort einige Metalldetektoren unter einem Misthaufen im Hühnerstall. Man fand auch mehrere Kriegswaffen, 4 automatische Pistolen, ein Maschinengewehr, Zeitschriften, Munition, Granaten, Zünder, 11 Sprengstoffblöcke und so weiter. Und man fand 6 Millionen Lire, Spaggiari bestritt die Tat zunächst und sagte, dass er nur in Anwesenheit eines offiziellen Vertreters bereit wäre, sich zu bekennen. In diesem Fall eines der wichtigsten Polizeibeamten Frankreichs, Honoré Gévaudan, der stellvertretende Direktor der Justizpolizei. Um Albert zum Reden zu bringen, verwendet Chauvin Spaggiaris antikommunistische politische Überzeugung. Er weist ihn im Folgenden auf die katastrophalen Auswirkungen des Einbruchs in Nizza auf den Innenminister und die Regierung sowie auf das Risiko eines Sieges für die Union der Linken hin. Albert gibt nach und nach zu, der Anstifter des Überfalls gewesen zu sein. Er gibt viele Details an, nennt aber nicht die Namen seiner Komplizen. Albert wählte für seine Verteidigung Jacques Perret. Dieser ist Mitglied der Nationalen Front und später Bürgermeister von Nizza. Ihm zufolge sollte der Überfall damals eine geheime, rechtsextreme politische Organisation Italiens finanzieren, die er gründen wollte. Und dessen Ziel es war, den Angriff der italienischen extremen Linken der damaligen Zeit entgegenzuwirken. Albert ist im Gefängnis von Nizza inhaftiert und wartet auf den Prozess. Er sitzt 5 Monate im Gefängnis, als er seinen Anwalt Jacques Perret seine Fluchtabsicht mitteilt. Dieser versucht vergeblich, ihn davon abzubringen. Seine Freunde aus Indochina und der OES, Robert Desroch und Michel Brousseau, mit denen er einen Pakt geschlossen hat, beschlossen, ihn mit der am wenigsten riskanten Lösung zur Flucht zu helfen. Dies bestand darin, einzugreifen, während er im Büro des Untersuchungsrichters Richard Bouzas im Gerichtsgebäude von Nizza sein wird. Dafür schickt sein Freund Robert Desroch eine Skizze der Flucht zu Albert ins Gefängnis. Auf dieser Skizze stellt er eine Person dar, die aus einer Dachrinne aus dem Fenster des Richterbüros im Gerichtsgebäude springt. Am 10. März 1977 um 15 Uhr führen sie diesen Fluchtplan aus. Albert befindet sich in der Gegenwart seines Anwaltes und des Richters im Richterzimmer. Dort übergibt Albert dem Richter 3 Blätter mit Kritzeleien, die den Plan und den Zugang zum Tunnel darstellen sollen. Der Richter schaut sich diese Blätter an und kann damit nichts anfangen. Albert bittet darum, ihm diese erläutern zu dürfen. Der Richter gestattet es, Albert nähert sich dem Richter und auf dem Weg zum Richter springt er aus dem Bürofenster aus dem 2. Stock 7 Meter tiefer auf das Dach eines daneben geparkten Autos. Dank eines Komplizen, der mit einem Motorrad auf ihn wartet, gelingt ihm die Flucht. Das Motorrad bringt Albert zu einer Tiefgarage unter dem Place Masséna im Zentrum von Nizza, weniger als 1 Kilometer vom Gerichtsgebäude entfernt, aus dem er gerade gekommen ist. Dort wird er in den Kofferraum eines Autos gebracht, das ihn zu einem Versteck in die Nähe des Hafens von Nizza bringt, in eine Wohnung im Stadtteil Parc Vigée. Dort trifft er seine beiden Freunde wieder, die die Flucht organisiert haben. Albert wird sich 12 Jahre auf der Flucht befinden. In diesen 12 Jahren reist er sehr viel unter falschen Identitäten. Er verbringt sehr viel Zeit in Südamerika, in Brasilien, insbesondere sehr viel Zeit in Argentinien, einem Land, für das er eine Leidenschaft hat und in dem er ein großes Grundstück kauft. Er unterzieht sich aus Angst, gefunden zu werden, in Argentinien einer Schönheitsoperation. Dennoch verkleidet er sich auch bei all seinen Reisen immer wieder, er legt Make-up auf, er trägt Perücken. Nach einer Operation wegen Nierenkrebs in einer Klinik in Rom im Jahre 1981 kehrt er dann wieder für 1 Monat nach Bolivien zurück, da er Angst hatte, unter der Narkose gesprochen zu haben. Er reist und versteckt sich auch in Spanien, in Chile, in einem Chalet in Norditalien, während er auch immer wieder regelmäßig nach Frankreich zurückkehrt, ohne dass er entdeckt wird. Er ist sogar ein wenig gelangweilt und schrieb Bücher, eines davon Die Kloaken des Paradieses im Jahre 1978, was er aus seinem Versteck in Argentinien geschrieben hat. Er spielt sehr viel mit der Presse, indem er ihnen Fotos aus seinen Verstecken sendet, auf denen er selbst verkleidet ist, als Osterhase oder als Weihnachtsmann. Was die Medien und die Franzosen einerseits amüsiert, während die Polizei seine Medienprovokationen fühlen und schmecken muss. Er erhält dadurch das Image des Gentleman-Diebes. 1983 gibt er sogar aus einem Versteck in Madrid ein großes gefilmtes Interview, in dem er alle Details des Überfalls erzählt. Für die Veröffentlichung seines neuesten Buches Le Journal d'une Trophée gibt er dem Magazin Le Figaro ein Interview. Am 23. Oktober 1979, Albert natürlich immer noch auf der Flucht, wird in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. 5 seiner Komplizen werden vor Gericht gestellt und zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie sind alle aus Marseille. Daher wird angenommen, dass die meisten beteiligten Personen aus Marseille waren und Verbindungen zum Untergrund im Marseille hatten. Die meisten Mitglieder der Verbrecherbande wurden nie gefunden. Im Jahr 2000 belegen freigegebene CIA-Dokumente, dass Albert eine Verbindung zu dem chilenischen Regime von Augusto Pinochet hatte. Diese Verbindungen sprechen natürlich auch für seine Reisen in dieses Land und seine Vorliebe für das argentinische Regime. Nach 12 Jahren auf der Flucht erkrankt Albert an Kehlkopfkrebs. Er lebt im Exil auf einer Farm in Belluno, Italien. Als er auf seinem Totenbett liegt, am 8. Juni 1989, heiratet Albert seine Begleiterin Emilia De Sacco. Nachdem Albert gestorben ist, bringt seine Frau Emilia seinen Körper in einem Wohnmobil nach Frankreich zurück, ohne dass es aufgefallen ist, und lässt ihn am 10. Juni neben seiner Mutter beerdigen. Albert ebnete durch seine Raubfälle, seine Verkleidungen, sein Make-up den Weg für mehrere Banden. Nach seinem Tod wurde er eine wahre Legende in rechtsextremen Kreisen. Mehr als 40 Jahre nach dem Bankraub des Jahrhunderts wurde dann doch einer der Komplizen von Albert gefasst. Er stolperte über seinen eigenen Berufsstolz. Denn er hatte unter dem Pseudonym Amigo ein Buch verfasst, in dem er detailliert geschildert hatte, wie der Raub abgelaufen war. Diese Beschreibungen waren so genau, dass die Polizei davon überzeugt war, dass das nur jemand geschrieben haben konnte, der den Raub selbst erlebt hatte. Denn bei den Ausführungen war Jacques Consendry kein Fehler unterlaufen. Außer, dass er in seinem Buch behauptet habe, nicht Albert Spacciari sei der Kopf der Bande gewesen, sondern er, Jacques Consendry. Und es ärgerte ihn, dass es gleich 3 Filme gab, die Spacciaris Rolle in dem Bankraub des Jahrhunderts feierten. Er hindurch überhaupt nicht dargestellt wurde. Er befand sich in dem Irrglauben, dass die Tat verjährt war. Jacques jedoch war auch wegen viele anderer Delikte bereits vorbestraft und auch schon mehrfach verurteilt. Unter anderem war er auch Teil der sogenannten French Connection. Über diese Bande wurde sogar schon ein Film gedreht, der ebenfalls French Connection hieß. Das Gericht jedoch warf ihm Geldwäsche vor, da sie behaupteten, dass er aus dem Beutezug profitiert habe, denn vor dem Beutezug war er pleite und danach konnte der gebürtige Corse sich ein Haus in Savoye kaufen, ein Nachtclub in Marseille, Land auf Korsika und er hatte viele Pelzmäntel. Er wurde daher zu 30 Monaten Haft verurteilt. Weitere Mitglieder der Bande wurden nie gefasst und das Geld wurde nie gefunden. Noch eine kleine Anmerkung zu den Bankfächern bzw. zu deren Mietern. Die Bankkunden, deren Inhalt aus den Bankfächern entwendet wurden, haben nicht alle eine Entschädigung erhalten. Nur die, die nachweisen konnten, dass das Bankfach von ihnen gemietet war und was sich in dem Bankfach befand. Alle anderen Geschädigten gingen leer aus. Die Goldreserven, die entwendet wurden, waren allerdings versichert und wurden der Bank auch ersetzt. Das war der 7. Fall meines Podcasts und wie ich schon zu Anfang gesagt habe, erlaube ich mir kein laienhaftes Urteil. Dennoch möchte ich dir danken, dass du mir zugehört hast Und ich hoffe, dass dir dieser Fall gefallen hat, auch wenn es diesmal nicht um physische Gewalt gegenüber anderer Menschen ging. So war es doch eines der größten Verbrechen in Frankreich. Ich sitze bereits am nächsten Fall, den ich dir hoffentlich morgen vorstellen kann. Und bis dahin wünsche ich dir wundervolle Ostertage mit deiner Familie. Bleib gesund, pass auf dich auf. Und wenn du Lust und Laune hast, dann folg mir doch auf Instagram. Einen schönen Ostersonntag. Merci, au revoir und salut, eure Christelle.